wie wir es schon in den Ansagen gehört haben, gehören neue Dinge zum Leben dazu. Das ist nicht so, neue Dinge. Wenn man geboren wird, ich mache mal gerne diesen Vergleich, kommen 1000 Dinge dazu. 1000 Dinge, wenn das Baby auf die Welt kommt, Eltern, Geschwister, Familien, Klamotten, Kinderwagen, Windeln, der Wohnort, Spielsachen, der Garten, die Kinderstunde, Tiere, Gemeinde, 1000 Dinge. 1000 neue Dinge. Und umso älter man dann wird, kommen immer mehr Dinge dazu, immer mehr neue Dinge. Und meistens sind die Eltern diejenigen, die eine Entscheidung treffen. Aber umso älter man wird, desto mehr Entscheidungsfreiheit bekommt man. Manchmal bei Kindern zu früh, denn es freut nicht die Eltern so sehr. Aber umso älter man wird, hat man immer mehr Entscheidungsfreiheit. Was gehört zu meinem Leben dazu? Wohin soll es gehen? Was soll passieren? Ja, ob Hobbys, Freunde, Schule, Ausbildung, Arbeit, Freizeit. Immer mehr neue Dinge. Ständig. Jede Woche. Doch die Frage, die wir uns bei all diesen Veränderungen viel zu selten stellen, ist, wie wird mich diese neue Sache eigentlich verändern? Und welchen Einfluss wird das Neue auf mich und mein Herzen, mein Leben haben? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was bringt dir das neue Hobby? Oder wie wird dich die neue Freundschaft verändern? Wie wird mich die neue Gemeinde verändern? Oder wie wird mich die neue Arbeitsstelle oder Schule prägen? Bekommen wir eigentlich noch mit, wie die Dinge in unserem Leben uns ständig prägen, verändern, neu ausrichten? Planen wir unseren Weg und sind stetig dabei, uns neu auszurichten, weil wir bewusst in den Alltag gehen? Und einen abgedroschenen Satz, den die Jugend immer wieder hört, ist, die Zeit vergeht so schnell. Und die Jugendlichen glauben das meistens nicht. Und dann irgendwann, wenn sie heiraten, Kinder kriegen, merken sie, wie der Speed immer mehr wird. Und es wird nicht mehr aufhören. Das Leben ist schnell. Und manchmal kommt es einem so vor, dass man die Zeit so aus den Augen verliert, dass so Monate, vielleicht sogar Jahre vergehen und man weiß nicht mehr, wo man ist und was passiert. Kriegen wir noch mit, was uns prägt, was uns verändert? Vielleicht stellst du dir die Frage, was hat das alles mit dem Gottesdienst zu tun und was hat das alles mit dem Markus-Evangelium zu tun, was wir eigentlich anfangen wollten? Weil ich habe gedacht, jetzt kommt wieder eine relativ typische Einleitungspredigt zum Markus-Evangelium. Aber darum geht es auch beim Markus-Evangelium. Denn ich möchte euch heute und für die ganzen nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre, ermutigen und ich möchte euch heute auf dem Zahn fühlen, damit du eine klare Frage für dich beantwortest. Was wird das Markus-Evangelium aus mich machen? Was wird es aus mir machen? Und ich möchte beten, dass wir alle das Markus-Evangelium neu kennenlernen. Dass wir Jesus Christus neu kennenlernen, ihn weiter kennenlernen, das Evangelium weiter kennenlernen. Ich bete, dass das Markus-Evangelium Auswirkungen auf unsere Ehen, Familien hat, auf unsere Freundschaften, unsere Herzen, unseren Wandel. Und dass wir immer mehr so werden wie Christus. Und nochmal die Frage, und das ist der Titel für heute Morgen und eigentlich die Überschrift für die ganze Betrachtung vom Markus-Evangelium. Und ihr seht es auf euren Notizen. Was wird das Markus-Evangelium aus mir machen? Wie wird es mich verändern? Ein paar interessante Fakten zum Anfang zum Markus-Evangelium. Wir werden immer wieder neue Dinge dazuhören. Das Buch Markus ist ein wunderbares Evangelium. Es ist höchstwahrscheinlich das erste Evangelium, was geschrieben wurde im Neuen Testament. Nicht das erste neutestamentliche Buch, aber das erste Evangelium, also das älteste. Und fast alles, was wir im Markus-Evangelium finden, finden wir auch in den anderen Evangelien wie Matthäus, Lukas und Johannes. Doch Markus war die erste Aufzeichnung von Jesus und seinem Leben. Das Markus-Evangelium wurde an Römer geschrieben und andere Heiden, die kein Wissen hatten vom Alten Testament. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, der immer wieder zum Ausdruck kommt in diesem einfach geschriebenen Markus-Evangelium. Markus ist auch das kürzeste Evangelium, deswegen haben wir es nicht ausgesucht. Ja? Nicht, dass ihr es denkt. Aber es ist interessanterweise das am meisten übersetzte Buch der Welt. Die Bibel ist das am meisten veröffentlichte Buch der Welt, aber Markus wurde in nahezu jede Sprache übersetzt. Immer wenn eine neue Sprache von Übersetzern gefunden wurde, nahmen die sich das Markus-Evangelium und übersetzten es in die neue Sprache. Das ist ganz interessant. So ist das Markus-Evangelium eines von 4 Porträts von dem Leben Jesu. Und Jesus wollen wir betrachten. Ihn wollen wir sehen die nächsten Monate und Jahre. ihn anschauen, seinen Atem spüren, seine Kämpfe mitfühlen, seine Worten vertrauen, seine Hingabe uns anstecken lassen, indem wir seinem Vorbild folgen. Und wir wollen uns heute Morgen vier Wahrheiten anschauen, vier Wahrheiten vor Augen führen, wie das Markus-Evangelium dich verändern möchte. Und die erste Wahrheit über das Markus-Evangelium ist, das Markus-Evangelium wird dich zwingen, dich zu beurteilen, ob Jesus in deinem Leben wirklich Realität ist. Das Markus-Evangelium wird dich zwingen, dich zu beurteilen, ob Jesus in deinem Leben wirklich Realität ist. Und die Frage ist hier, kennst du Jesus wirklich? Alle von uns, die wir heute hier sind, haben schon mal von Jesus gehört. Das ist ein Fakt, aber die Frage ist, kennst du ihn als deinen persönlichen Retter? Das ist die gleiche Frage, die wir auch im Psalm 23 in ein paar Wochen gestellt bekommen. Jesus möchte dein persönlicher Hirte sein. Er möchte nicht fremd sein, sondern dir ganz nah sein. In Johannes 17,3 finden wir diesen Punkt so deutlich. Da heißt es, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und erkennen spricht hier nicht nur von Information oder bloßem Wissen, sondern erkennen spricht von einer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus und Gott, den Vater. Wie gut kennst du also Jesus Christus und bist täglich dabei, ihn mehr kennenzulernen? Denn darum sollte es im Leben eigentlich gehen. Wie viel Zeit investierst du, damit Jesus konstant Realität in deinem Leben ist? Kannst du mit Epheser 3, 18 und 19 einstimmen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu erkennen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei? Leute, lebt Jesus in eurem Herzen. Ist er präsent? Erkennst du ihn immer mehr? Kannst du die Worte von Jeremia ausrufen in Jeremia 9,23, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin. Es ist so wichtig, dass wir immer mehr erkennen, wer Jesus ist. Dass wir nicht aufhören, eine persönliche und intime Beziehung mit ihm zu führen, als unseren persönlichen Retter. Ich hatte schon mal gesagt, dass das Markus-Evangelium das erste Evangelium war und es wurde ungefähr im Jahr 60 geschrieben. Aber wozu ist es wichtig zu wissen, über so eine Jahresangaben? Es ist interessant zu wissen, dass es im Jahr 60 ist, weil die meisten Leute oder viele Leute, zu denen Markus jetzt schreibt oder die das Markus-Evangelium lesen, kannten Jesus noch. Sie waren noch am Leben und wussten, was passiert ist. Sie waren Zeugen von dem, was geschah, was in seinem Leben geschah und auch was am Kreuz geschah. Es war noch nicht lange her, gerade mal ein bisschen weniger als 30 Jahre. Und Markus bestätigte nun nach 30 Jahren, 30 Jahre später, was in den letzten 30 Jahren überliefert wurde. Mit absoluter Genauigkeit. Markus war nicht eine mündliche Tradition oder eine aufgefrischte Geschichte von Jesus. Und Markus hatte auch nicht im Sinn, nur die Sternstunden von Jesus rauszugreifen oder vom Volk Gottes. Und er wollte auch nicht nur zeigen, wie toll die Leiter der Gemeinde waren. Denn wer war der größte Leiter der frühen Gemeinde? Der Jesus ganze dreimal verleugnete? Wer war das? Petrus. Und in welchem Evangelium wird der ausführlichste Bericht über diese Verleugnung beschrieben? Im Markus-Evangelium. Warum? Weil Petrus die Zusammenstellung von diesem Evangelium überwachte. Als Jünger Jesu, als Apostel und Augenzeuge von allem, was geschehen ist. Und niemand hatte mehr Einblick in diese eine Nacht, als Jesus überliefert wurde, als Petrus. Und niemand anderes hätte es gewagt, diesen schwarzen Moment so ausführlich aufzuschreiben wie Petrus selbst, wenn er nicht erstens wahr gewesen wäre und zweitens, wenn Petrus nicht erkannt hätte, wie wichtig dieser Moment war für sein Leben, wenn er 30 Jahre zurückguckt in diese schwarze Nacht. Und das ist es, was das Markus-Evangelium, wie die anderen drei Evangelien, uns mitteilen will. Was wirklich vor über 2000 Jahren geschehen ist. Dass wir glauben, dass wir Jesus erkennen, dass Jesus Realität ist in unserem Leben. Dass wir Jesus wirklich persönlich kennen. Und Leute, das geschieht nicht automatisch. Es wird nicht einfach nur passieren, dass du Jesus immer mehr kennenlernst, nur weil du dich ständig Christ nennst oder weil du in die Gemeinde kommst oder weil du Sonntag einmal eine Predigt hörst. Es wird nur dann passieren, wenn du betest, liest, kaust, nachsinnst, besprichst und Gottes Wort in dein Leben auch wirklich anwendest. Dann wirst du sehen, wie Jesus in deinem Leben Realität ist, präsent ist. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Es wird nur dann passieren, wenn du in deinem Leben eine persönliche Beziehung mit Jesus führst. Und das ist das Ziel vom Markus-Evangelium. Jesus uns ganz klar vorzustellen. Denn Gottes Wort allein ist fähig, uns zu verändern. Und das bringt uns zum zweiten Punkt oder zur zweiten Wahrheit über das Markus-Evangelium, was wir uns anschauen wollen. In den nächsten Monaten, das Markus-Evangelium wird dich auch antreiben, ein Täter des Wortes zu sein, indem du dem Beispiel Jesu folgst. Die Evangelien haben vier Prioritäten. Ich habe oft genug die Frage gehört, warum gibt es eigentlich vier Evangelien? Naja, weil alle sich irgendwie ergänzen oder manche widersprechen sich auch und deswegen brauchen wir vier. Nein, es gibt vier Evangelien, weil sie vier Prioritäten haben, vier Ziele an vier verschiedene Menschengruppen, wie an einem Unfallort von vier Perspektiven beschreiben sie die eine Sache in aller Wahrheit und Ausführlichkeit mit anderen Perspektiven und anderen Zielen. So gibt uns das Markus-Evangelium ein besonderes Bild von Christus als den Diener. Und dieses Evangelium ist im Präsens geschrieben. Ich weiß ja, Grammatik, Schule. Aber Markus benutzt oft die Worte sofort, sogleich, unverzüglich. Ganze 42 Mal ist Markus die ganze Zeit dabei, durch das Evangelium zu jagen. Man könnte mal sagen, das Markus-Evangelium ist ein Buch der Tat, der Action. Immer auf Speed. Wir lesen, Jesus sagt, Jesus geht, Jesus heilt, Jesus tut dies und das. Und wir finden in diesem kurzen Buch die meisten Wunder von Jesus, weil einfach Markus die ganze Zeit uns die geballte Ladung von Jesus geben will, mit vollen Emotionen und schnellem Voranschreiten. Markus will uns kommunizieren, dass eine Not herrscht, dass Gott wirkt. Und keine Tradition kann Jesus aufhalten, keine Religion kann Jesus stoppen, keine falschen Lehrer können ihn stoppen, keine Hindernisse. Christus ist unaufhaltsam im Markus-Evangelium vom ersten bis zum letzten Kapitel. Und in gleicher Weise ruft uns Jesus zu und in der Weise, wie das Markus-Evangelium chronologisch geschrieben ist, gehen wir auf einem Lebensweg, der einen Anfang hat und ein Ende. Und die Frage ist, auf welchem Weg befindest du dich? Auf dem schmalen oder dem breiten Weg? Geht dein Weg in die Ewigkeit zum Herrn oder in die Verdammnis? Markus ist schwarz-weiß und immer wieder schnell vorantreiben. Auf der anderen Seite sehen wir sehr wenig Lehrabschnitte im Markus-Evangelium. Denn wir sehen hauptsächlich Jesus und was er tat. Wir sehen kein Geschlechtsregister. Die meisten sagen, oh, danke. Wir sehen keine Erzählung über die Geburt Jesu, keine Erzählung über seine Jugend. Nur zwei verkürzte Reden, keine Gerichtsankündigung für die Pharisäer und nur sehr wenige Anspielungen auf das Alte Testament. Denn das Herzensanliegen von Markus ist etwas anderes. Er will immer wieder klar machen, der Glaube ohne Werke ist tot. Er will klar machen, warum nennt ihr mich Herr und tut nicht, was ich sage? Markus will klar machen, dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Er macht klar, renne deinen Glaubenslauf, um zu gewinnen. Und dazu Jakobus 1, von unserer Unterüberschrift hier, 1,22, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst belügen. Das möchte Markus mit unserem Herzen tun. Er will es konstant vorantreiben, dass wir Täter sind des Wortes. Ob als Vater, als Mutter, als Leiter oder Mitglied, jung oder alt. sei ein Täter des Wortes und verharre nicht im Sein. Lebe das Wort aus und höre nicht allein nur zu. Lebe ein Leben im vollen Bewusstsein deiner Entscheidung für Jesus. Das ist ganz interessant, wenn du dich mal hinsetzen würdest und ich ermutige euch alle, ich mache jetzt keine Handzeichen oder wir werden nächste Woche anfragen oder abfragen, wenn ihr die Tür reinkommt, aber es dauert nur 2 Stunden, das Markus-Evangelium durchzulesen an einem Stück. Nur 2 Stunden, ja? Vielleicht, wenn du ein bisschen langsamer liest, 3 oder 2,5. 2 Stunden von den nächsten 168 von der nächsten Woche. Klingt ja eigentlich, ist ein Klacks. Leute, wenn ihr euch diese 2 Stunden nehmt, werdet ihr so nah an die Emotion von Christi rangeführt wie in kaum einem anderen Buch der Bibel. Und das wird dein Herz entfachen, wieder neu zu tun, zu leben. Wieder neu dich ganz dem Herrn hinzugeben. Wieder neu dem Vorbild im Gehorsam zu folgen. Weil das Markus-Evangelium ein Evangelium des Tuns ist. Ein Buch der Entscheidung und Hingabe. Und so soll und so muss eigentlich das Leben eines Christen aussehen. Lebendig. Denn wir beten und reden nicht nur, aber leben wie die Welt, sondern wir geben alles für den Herrn. Wir dienen nicht nur am Anfang unseres Glaubens, in der Vergangenheit, als wir noch so leicht über der Erde schwebten, als wir Jesus erkannt haben, sondern wir leben und dienen auch in der Gegenwart und Zukunft, weil das das Vorbild unseres Herrn ist. Christen sind Täter des Wortes, alle Zeit. Deswegen, wenn Christus dein Leben ist, dann wird sich das in deinem Reden und in deinem Wandel bemerkbar machen. Du wirst gegen die Sünde kämpfen in deinem Leben. Und ja, wir alle werden Niederlagen erfahren. Aber auch dann wirst du merken, wie Gottes Gnade in deinem Leben groß wird. Weil Christus deine Realität ist und weil du Täter des Wortes bist. Und so wird Buße, Umkehr, ein Leben im Gehorsam Teil deines Lebens sein. Ein Leben als Zeugnis in der Nachfolge, ein Leben in der Freude und Anbetung deines Retters. Das ist es, was das Markus-Evangelium immer wieder aus uns machen will in den nächsten Monaten. Zu tun, zu wandeln, zu rennen, zu arbeiten, verändert zu werden und anzubeten. Doch eine Sache wird das Markus-Evangelium nicht machen, es wird uns nicht perfekt machen und es bringt uns zu unserer dritten Wahrheit über das Markus-Evangelium. Und das sehen wir so deutlich anhand von Markus. Drittens, das Markus-Evangelium wird dich erinnern, dass die Gnade Christi größer ist als alle deine Fehler. Und das ist so wichtig, wenn wir uns nochmal vor Augen führen, vor wem ist eigentlich das Markus-Evangelium? Keine Trickfrage, man könnte es auch im Alten Testament fragen, da ist es manchmal, selbst wenn das Buch so heißt, wie wir vermeintlich denken, bei Markus ist es wirklich so, dass es von Johannes Markus stammt. Und viele Ausleger sind der Meinung, dass Markus sich sogar selber in diesem Evangelium erwähnt. Und diese Begebenheit in Markus 14, 51 und 52, könnt ihr mal ausschlagen, auch wenn wir da in ein paar Wochen hinkommen oder ein bisschen später. Aber in Markus 14, 51, 52 finden wir möglicherweise Markus selbst. Und dort steht, und ein gewisser junger Mann folgte Jesus nach, folgte ihm, der ein Leingewand auf dem bloßen Leib trug. Und die jungen Männer ergriffen ihn, er aber ließ das Leingewand zurück und entblößt floh er von ihnen. Wir befinden uns hier in der Nacht, als Jesus überliefert wurde, haben Jünger verließen den Obersaal, wo sie zusammen waren und das Abendmahl gefeiert haben. Und es ist sehr naheliegend, dass dieser Obersaal wieder mal das Haus von Markus oder von seiner Mutter war, was wir später in der Apostelgeschichte finden. Und dort versammelte sich also Jesus mit seinen Jüngern und den engsten Freunden. Und es war schon spät, sodass Jesus losging mit seinen Jüngern. Und einer der jüngeren Männer aus dem Haus hatte sich schon zu Bett gelegt, dass er nur noch ein Leingewand trug. Und als er dann mitbekam, dass Jesus mit seinen Jüngern weg ist, rannte er hinterher mit nichts an als seinen Pyjamas. Und als er dann zu Jesus kam, kam er genau in diese eine Stelle, wo Jesus überliefert wurde. Und weil die anderen versucht haben, ihn mitzuergreifen, riss er sich los und floh nackt. Markus war also schon möglicherweise dabei, als Jesus verhaftet wurde. Andere Ausleger, fand ich auch sehr interessant, sind der Meinung, dass der reiche Jüngling ebenfalls Markus war. Warum? Denn nur im Markus-Evangelium steht, nachdem der Jüngling Jesus fragte, wie man ewiges Leben erlangen könnte, und der Jüngling meinte, er hätte alles erhalten, alles eingehalten im Gesetz, da heißt es in Markus 10, 21, nur im Markus-Evangelium, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Jesus gewann ihn lieb. Das sind beides möglicherweise Ereignisse von Markus, wo er Jesus schon ganz nah war, ohne vielleicht selber bekehrt zu sein. Doch wir können hier sehen, dass Gott schon an seinem Herzen gearbeitet hatte. Mit Gewissheit können wir sagen, dass Johannes Markus der Sohn von einer wohlhabenden Frau aus Jerusalem namens Mary war, deren Wohnung, wie ich es schon vorher gesagt habe, als Treffpunkt der frühen Gemeinde galt. In Apostelgeschichte 12 sehen wir, wie die ganze Gemeinde im Haus von Markus und seiner Mutter zusammenkam, um zu beten, dass Petrus aus dem Gefängnis freikam. Markus kannte also schon früh alle Leiter der Gemeinde. Er war früh involviert als junger Mann, auch wenn er früh einschlief, weil er vielleicht gelangweilt war, kannte er schon früh alle Leiter. Und zudem war er auch noch mit Barnabas verwandt, dem Sohn der Ermunterung, der mit Paulus auf Missionsreisen ging. Und es war wieder einmal Markus, der mit auf die erste Missionsreise später mit Paulus und Barnabas kam, bis nach Perge, was wir in Apostelgeschichte 13 lesen. Könnt ihr auch mal aufschlagen. Und dort in Apostelgeschichte 13 finden wir dann ein wichtiges Ereignis im Leben von Markus. In Apostelgeschichte 13, 13 lesen wir, Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes, Markus, trennte sich jedoch von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Markus trennte sich entmutigt von der Gruppe und ging wieder nach Hause. Und das führte dann dazu, dass Paulus dann später auf der zweiten Missionsreise es ablehnte, Markus wieder mitzunehmen. Wenn ihr weiterblättert, Apostelgeschichte 15, 37 bis 39 lesen wir davon. Und es passt so gut und ist so wichtig für die Geschichte von Markus. Weil es immer noch, bevor er das Evangelium geschrieben ist, passiert. Da heißt es, Barnabas aber riet dazu, den Johannes, der Markus genannt wird, mitzunehmen. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, und hier kommt nochmal die genaue Erklärung, was damals passiert ist, welcher im Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas nahm Markus, ja, Familie bleibt zusammen, mit sich und fuhr mit dem Schiff nach Zypern. Leute, Missionsarbeit ist schwierig. Missionsarbeit ist schwer. Nicht nur in der ersten Gemeinde, auch heute. Weil, wenn du ein Missionar bist, heißt es, du bist die Angriffsperson Nummer eins. Du bist an der Front ganz vorne. Die Gegenseite versucht, dich am meisten zu attackieren. Du bist viel unterwegs, musst viel reden, musst viel predigen, musst viel dienen, musst viel machen. Und das Wort Werk, was hier benutzt wird in Vers 28, spricht genau davon, von schwerer, mühevoller und gefährlicher Arbeit. Und Markus fürchte sich vor dieser Arbeit. Er hatte sich gedacht, die erste Missionsreise war so anstrengend. Deswegen musste ich wieder zurück. Manche sagen, er hatte Heimweh. Wir wollen es nicht so weit treiben. Und das Wort für weggegangen kann auch mit einer Revolte übersetzt werden oder halt hat diesen Bezug Revolte mit. Also es war nicht einfach nur, dass gesagt hat, Markus, hey, ich muss nach Hause. Wir haben gesagt, hier nur bis hier, hierhin und dann gehe ich nach Hause. Sondern er macht eine Riesenszene der junge Mann und lief einfach fort. Und als es dann an der Zeit war, das zweite Team oder das Team für die zweite Missionsreise zusammenzustellen, wollte der Mann der Ermunterung Barnabas Markus eine zweite Chance geben, auch weil er natürlich in der Familie war. Doch Paulus lehnte das vehement ab. Denn Paulus, wissen wir, er ist ein sehr geradliniger Mann. Unglaublich hingegeben. Und Paulus sagte, vielleicht enttäusche mich einmal, schäme dich, enttäusche mich zweimal, Scham auf mich. Und somit trennte sich die Gruppe. Markus ging mit Barnabas und Paulus nahm sich Silas zur Seite. Leute, an dieser Stelle, so um die 50, hätte es für Markus komplett vorbei sein können, oder? Markus hätte vielleicht mit Barnabas mitgehen können, wäre nach Hause gegangen und wir hätten nie wieder von ihm gehört. Und wir hätten ihn heute in Erinnerung, ah ja, der Hämpfling Markus, der nach Hause gegangen ist, mit dem Daumen im Mund, ja, zu Mami, weil er sein flauschiges Bett wollte. Die Frage an uns ist, wer von uns hat nicht schon einmal etwas im Leben verbockt? Ja? Wenn man sich mal so 5 Sekunden Zeit nimmt, dann fallen dann viel zu viele Dinge ein, deswegen vielleicht nur 2 Sekunden. Die meisten lächeln schon, weil sie wissen, okay, ja, es gibt so die Schwarzmunde. Wer von uns hat nicht schon mal eine Sache total vermasselt? Wer von uns hat nicht schon mal falsche Entscheidungen im Leben gefällt, wo er jetzt zurückkommt und sagt, ich hätte gerne was anders gemacht? Oder im Dienst? Oder wer wurde nicht schon mal von anderen Christen enttäuscht? Wer hat nicht schon auf die eine oder andere Seite sich gegen die eine Seite gestellt? Wer von euch hat nicht schon mal aufgegeben, anstelle davon einfach durchzubeißen? Kennen wir nicht die Momente in unserem Leben? Und deswegen haben wir das Markus-Evangelium. Und deswegen sollten dich das Markus-Evangelium und Markus selbst ermuntern und antreiben. Denn Gott war noch nicht fertig mit dem jungen Johannes Markus. Gott kann solche gebrauchen, die auch mal Dinge verbocken und aufgeben. Und Markus gibt Zeugnis von seinem Evangelium davon. Denn wer war später, und es ist so schön, wenn wir die Geschichte vor Augen haben, denn wer war später bei der ersten Gefangenschaft von Paulus wieder an Paulus Seite? Markus, Kolosser 4,10. Und was sagte Paulus kurz vor dem Ende seines Lebens als Märtyrer in 2. Timotheus 4,11? 2. Timotheus 4,11 heißt es, nur Luca, Paulus, der Arzt und Schreiber, der immer an der Seite war von Paulus. Und dann heißt es, nimm Markus zu dir und bringe ihn mit, denn er ist mir was? Sehr nützlich zum Dienst. Ist nicht gut zu lesen? Ist nicht wunderschön zu lesen? Wie nannte ihn Petrus? Oder wie nannte Petrus Markus später? Markus, der Petrus ganz lange Zeit gedient hat. In 1. Petrus 5,13 heißt es, es grüßt euch die Mitauserwählten in Babylon und Markus, mein Sohn. Vom Versager wurde Markus zum treuen Diener, der von den größten Leiter der ersten Gemeinde geschätzt wurde. Heute, Markus sollte uns ermuntern, weil Gott Menschen gebraucht, die von unserer Perspektive manchmal einfach Dinge vermasselt haben. Aber Gott wirkt, er lässt uns reifen und wachsen. Und stellt euch die Geschichte weiter vor. Wie muss es gewesen sein, als dann nach ein paar Jahren Markus zu Paulus kam, ihm eine Schriftrolle in die Hand drückte und gesagt hat, hier, lies mal. Und Paulus liest dann und sagt sich, ein Evangelium von Jesus? Wer hat es geschrieben? Petrus bestimmt, hat sich Paulus gedacht. Ne? Hier war ja Markus vor mir. Nein, Markus hat es geschrieben. Und vielleicht dachte Paulus, ach, Barnabas hatte doch recht gehabt damals. Ja, ich heiß blütiger Typ. Und es war Petrus, der am meisten Einfluss hatte zu der Zeit, wo das Evangelium geschrieben wurde. Denn Petrus war derjenige, der dieses Aufschreiben des Markus-Evangeliums als der Augenzeuge überwachte. Aber es war Markus, der es aufschrieb. In enger Zusammenarbeit mit Markus, mit Petrus. Und ermuntert euch das nicht, dass selbst Petrus Teil dieses Evangeliums war, der auch so oft in seinem Leben es einfach verbockt hat, dass Jesus einmal gesagt hat, geh hinter mich, Satan, der ihn verleugnet hatte, der auch später so gesetzlich reagierte, als Paulus ihn in Galater zurechtweist. Auch Petrus wurde mächtig gebraucht von Gott. Und das ist es, was das Markus-Evangelium uns sagen will. Und wir sehen auch später in der Kirchengeschichte, dass Petrus es war, der Markus nach Ägypten schickte, wo Markus dann nach der Überlieferung eine Gemeinde in Alexandrien gründete und weiter Gemeinden gründete, bevor er dann in der gleichen Stadt dem Märtyrertod starb. Leute, Markus und Petrus zeigen uns, Gottes Gnade ist größer als unsere Fehler. Und besonders, wenn wir jung sind. Gott gebraucht einfache Menschen wie dich und mich. Und Niederlagen sollen uns nicht zum Aufgeben bringen, sondern sie sollen uns stärker machen in der Nachfolge, weil wir wissen, Gott ist am Werk in unserem Leben. Christsein besteht nicht darin, dass du immer alles richtig machst. Das ist genau das gleiche wie der Kindererziehung. Oft verlangen wir so danach, dass jeder Tag muss perfekt laufen. Oder heute ist der Tag, wo meine Kinder nie sündigen. Darum geht's nicht. Genauso wenig wie in unserem Leben. Warum nicht? Damit wir weiterhin wachsen, in der Abhängigkeit zu Jesus bleiben, seine Realität in unserem Leben präsent ist, dass wir Täter des Wortes sind, auch dann, wenn wir sündigen und Fehler machen. Gott hat einen Plan mit uns und er kommt ans Ziel. Er ist nicht fertig mit dir, also folge ihm nach. Egal in welcher Position oder in welchen Lebenslage du steckst. Auch wenn du Fehler machst, Gott bleibt treu, er kommt ans Ziel. Und das war im Leben von Markus so und bei allen anderen Personen der Bibel war es der Fall. Gott gebrauchte ganz einfache Menschen. Und Markus war nicht der Superleiter wie Barnabas und Paulus und vielleicht Petrus, aber er war ein wunderbarer Gehilfe, nützlich zum Dienst. Er war nicht makellos, aber er war gewillt, seine Fehler zu überwinden und zu wachsen, was wir sehen aus seinem Leben. Und dann wurde er ein Mann der Tat und ein treuer Diener. Und wie war das alles nur möglich? Was sagte Paulus über sein Leben in der Mitte seiner Nachfolge in 1. Korinther 15, 10? Hört kurz zu. Und die gleichen Worte hätte auch Markus sagen können. Da sagt Paulus die wichtigen Worte, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Ist Gottes Gnade an dir vergeblich? Oder bist du ständig dabei, durch Gottes Gnade zu wachsen? In dem Bewusstsein, dass Gottes Gnade dich auch dann trägt, wenn du Fehler machst. Siehst du, dass Gottes Gnade dich in seiner Allmacht ständig formt, damit du zu einem Gebilde wirst, was ihm am meisten gefällt. Und auch da, wo du versagst, preist du dann den Herrn wegen seiner überreichen Gnade, wie er uns immer wieder vergibt, wie er immer wieder treu ist, wie er uns immer wieder aufhilft. Oder klagst du zu oft über dein Leben und die Prüfung deines Lebens? Leute, Fehler machen disqualifiziert dich nicht, Christ zu sein, sondern weil wir Fehler machen, folgen wir Christus, weil wir wissen, er ist für uns gestorben. Gott wird dich nicht zur Seite packen, weil du es verbockst, sondern er will dich gebrauchen und dich zur Umkehr bringen. Er ist mächtig über alles und alles, was passiert. Und das bringt uns zum letzten Punkt, zur letzten Wahrheit, warum das Markus-Evangelium dich verändern möchte. Und der vierte ist, das Markus-Evangelium wird dich wieder neu anfachen, ein selbstloser Diener zu sein wie Jesus. Also der dritte Punkt war mehr die Perspektive auf Markus. Und wir wollen diese Einleitung wirklich schließen mit dem Blick auf Jesus. Weil das Evangelium von Markus geht um eine einzige Person. Lass uns Markus 10, 45 dazu aufschlagen. Vielleicht den wichtigsten Vers im ganzen Evangelium. Wir bleiben auch in dem Kapitel. Im Markus-Evangelium wird uns Jesus in einer ganz besonderen Weise dargestellt. Und da heißt es in Markus 10, 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Erinnere dich an die Frage zu Beginn, was wird das Markus-Evangelium aus dir machen? Hast du eine Ahnung, was Gott in deinem Leben mit dir vorhat? Und eine Sache will er ganz sicher machen, er will dich zum Diener machen. Er will dich gleich gestalten, umgestalten in das Ebenbild Jesu als einen Diener. Er will dich zu einem wahren Sklaven machen, der sich wirklich hingibt und nicht allein davon redet. Und das Markus-Evangelium will uns umgestalten von dem selbstzentrierten Nehmen hin zum selbstlosen Geben. Und das nicht nur äußerlich, sondern von innen nach außen. Und dieses Evangelium wird uns aufzeigen, dass es unmöglich ist, das aus uns herauszumachen, aus uns selbst umzustalten. Denn ein wahrer Diener zu sein, benötigt ein göttliches Eingreifen in unser Leben. Wir aus uns heraus wollen nicht so dienen. Deswegen brauchen wir Jesus. Deswegen muss Jesus in unserem Herzen präsent sein. Deswegen müssen wir Jesus' Leben betrachten, wo Markus hier gleich reinspringt im ersten Kapitel, wer Jesus ist und was Jesus getan hat bis zu seinem letzten Atemzug und darüber hinaus. Und was fragten die Jünger Jesus am Ende seines Dienstes hier in Markus 10? Vers 35, wir kennen doch die Verse so gut, oder? Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, also die Donnerbrüder, zu ihm und sprachen, Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir bitten. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Geht es uns in unserem Leben als Christ viel zu oft um uns selbst? Jakobus und Johannes hatten eine Sache auf dem Herzen und das war, was ist mit mir? Ja? Was springt bei mir dabei raus am Ende? Heißt es für dich, viel zu oft in deinem Leben mit Jesus zu sein, um zu bekommen? Manchmal sind wir so gewillt, am Anfang unseres Glaubens die Dinge hinzugeben und dann irgendwann, wenn wir ein bisschen mehr belehrter sind und in der Nachfolge schon ein bisschen gestandener sind, kommt es ganz oft darauf an, dass als wenn sich alles um uns dreht. Geht es dir um Anerkennung, wie es die Jünger hier in aller Einfalt zum Ausdruck brachten? Ach Leute, das biblische Bild von Leiterschaft und wahrer Nachfolge ist ein ganz anderes, wie Jesus hier deutlich macht. Lass uns lesen weiter hier, Vers 42. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass diejenigen, welche als Herrscher der Heidenvölker gelten, sie unterdrücken und dass ihr große Gewalt über sie ausüben. Und dass ihre großen Gewalt über sie ausüben. Und das ist es, was er zum Ausdruck bringt. Unsere Herrscher, unsere Chefs sind genau das Bild, was er zum Ausdruck bringt. Aber dankbarerweise bleibt er hier nicht stehen, Jesus, sondern er fährt fort in Verse 43, 44. Unter euch, ihr Christen, ihr Gläubigen, soll es nicht so sein. Sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und wer von euch der Erste werden will, der sei aller Knecht. Und ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Der Vers wird oft gebraucht, als wenn wir nicht danach streben dürften, groß zu sein. Jesus stellt hier nicht heraus, dass dieses Streben sündig ist. Aber er sagt zu uns, wenn du groß werden willst, dann sei dir bewusst, dass du der Diener bist, du der bist. Bist du der Leiter, dann bist du der Diener aller. Und warum ist es so? Weil Jesus uns das vorgelebt hat in Vers 45. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Der Sohn des Menschen gab uns das größte Beispiel von wahrer Hingabe und Leiterschaft, um zu dienen. Kein anderer auf der Welt hatte mehr Anspruch darauf, bedient zu werden. Keiner hatte das alleinige Anrecht, alle Ehre zu bekommen, wie Jesus. Doch Philipper 2 macht uns so deutlich, dass sich Jesus, als er Mensch wurde, entschied, alle Anerkennung abzulegen, jeden Anspruch sich zu enthalten, um irgendwelche Anerkennung für sich selbst zu halten, sondern alleine seinen Vater zu verherrlichen, Gott alle Ehre zu bringen, indem er selbstlos diente. Das ist das Beispiel, der Maßstab, den Jesus gesetzt hat. Und er ist gestorben und hat sein Leben gegeben als Lösegeld. Lösegeld, um uns freizukaufen von unserer Schuld. Er hat für uns bezahlt, weil wir nie fähig gewesen wären, uns frei zu schaufeln von unserer Sünde. Was bedeutet eigentlich das Wort Christ? Ich bin ein Christ. Es soll ausdrücken, dass wir Christus sind, dass wir Nachbilder von dem Vorbild. Und unser Vorbild hat uns ein Beispiel hinterlassen eines Dieners. Selbstlos. Und genau in der Weise sollen wir wandeln. Und deswegen ist die Frage, geht es dir mehr um deine Ehre, deine Anerkennung und deine Stellung oder um die Ehre, Anerkennung und Stellung deines Herrn, den du permanent groß machst in deinem Leben? Das Leben eines Dieners muss so aussehen. Das Leben eines Christen muss so aussehen. Ob in den Ehen, in unseren Familien, unseren Freundschaften, Jüngerschaften, auf der Arbeit, in der Schule, in der Gemeinde, dort, wo der Herr uns hingestellt hat, sollen wir als ein Diener unseren Dienst ausleben. Das ist die Einstellung, wozu uns Gott berufen hat. Das ist das größte Zeugnis, was wir von den Menschen leben können, indem wir dienen und auf Christus hinweisen. Dass wir ständig sagen, es geht nicht um mich, ich diene hier nicht für mich. Ich diene nicht darum, dass ich Anerkennung bekomme, sondern Jesus hat in mir gewirkt und ich folge seinen Fußspuren. Und das ist es, was das Markus-Evangelium mit uns machen möchte. Es will uns zu Dienern machen. Und das ist nur möglich, wenn du eine persönliche und innige Beziehung mit Jesus führst in deinem Leben. Wenn du nicht nur davon redest, sondern Jesus lebst. Es geht nur, wenn du wahrhaftig ein Nachfolger Jesu bist und nur dann wirst du ein Täter des Wortes sein, nicht allein ein Hörer, der sich für den Dienst hingibt. Und das alles ist nur möglich, wenn Gottes Gnade und Barmherzigkeit in deinem Leben Realität ist. So wichtig. Denn Gott verherrlicht sich darin, Sünder für sein Reich zu gebrauchen, indem er uns alle so zurüstet, dass wir ihn am meisten Ehre bringen. Deswegen frage dich immer wieder, wofür lebe ich? Wie verändern mich die Dinge? Oder entscheide dich immer wieder an deinem Leben, mach sie in deinen Kalender rein. Lebe ich bewusst für den Herrn? Entscheide dich in deinem Leben mit ganzem Bewusstsein die Dinge anzugehen, auch wenn es nur der Alltag ist, der so schwer oft ist, dass wir entschlossen für das ewige Reich leben. Frage dich, bin ich bereit, dass mich das Wort Gottes, dass mich das Markus-Evangelium jetzt die nächsten Monate und Jahre verändert? Denn Gottes Wort ist bereit und fähig, uns alle Zeit zu verändern, wenn wir uns ganz hingeben. Also lass Christus alle Zeit Realität sein in deinem Herzen und in deinem Leben. Denn das ist das Ziel unseres Seins. Nicht nur in dieser Seite der Ewigkeit, sondern in der Ewigkeit bei ihm. Wenn wir ihn anschauen, anblicken, ihn preisen bis in alle Ewigkeit. Und deswegen sind wir heute hier, weil wir Jesus sehen wollen. Deswegen hören wir Predigten zu, weil wir Jesus sehen wollen. Deswegen machen wir uns Notizen, weil wir uns neu ausrichten wollen auf Jesus. Und deswegen wollen wir auch heute das Abendmahl feiern. Wieder. Denn Jesus starb für uns, damit wir leben können. Und es nicht für uns, sondern für ihn allein. Amen. Lass mich kurz beten und dann gehen wir über zum Abendmahl. Treuer Gott und Vater, wir wollen dir danken für dein wunderbares Wort, was wir in unseren Händen halten dürfen. Und auch wenn es ein bisschen eine Einleitung war zum Markus-Evangelium, alles was kommt, dürfen wir doch voller Vorfreude hoffentlich jetzt auf dieses wunderbare Buch der Bibel schauen. Herr, viel zu oft verschwenden wir Zeit, leben in den Alltag hinein, merken gar nicht, was um uns herum und vor allen Dingen, was in unserem Herzen passiert. Und wir wissen, dass du alle Zeit bereit bist, uns immer wieder neu auszurichten durch dein Wort, durch deinen Geist, durch andere Geschwister, durch die Gemeinde und durch alle Dinge, die du in unserem Leben wirkst. Und wir sind dir so dankbar dafür, weil du ein liebender Vater bist, der sich um seine Schafe kümmert. So hast du es im Leben von Paulus, von Petrus gemacht und auch von Markus. Auch wenn er so viel verbockt hat in seiner jungen Jugendzeit, dürfen wir trotzdem sehen, dass du ihn so mächtig gebraucht hast, dass er das erste Evangelium verfasste, was nur von dir übersprudelte. Es ging um keine andere Person im Markus-Evangelium als allein um dich. Wie herrlich du bist und wie du dann in aller Demut und Hingabe für uns am Kreuz gestorben bist. Wir wollen dich bitten, dass es nicht einfach immer wieder nur an uns vorübergeht, dass wir sagen, ach, heute ist Sonntag, Predigt ist vorbei, sondern Herr, dass wir immer wieder neu sagen, Herr, gebrauche mich, verändere mich. Nicht allein, damit ich mich toll fühle, gut fühle, sondern damit ich die Freude in dir habe, die dich permanent verherrlicht. Und Herr, auch dann, wenn wir wissen es viel zu oft, wo wir Niederlagen erfahren, wo wir Fehler machen, wo wir fallen, wissen wir, dass du da bist und deine Gnade überreich ist. Lass uns durch diese Gnade wandeln, uns immer wieder neu aufmachen, uns gegenseitig mitziehen, damit wir dich allein sehen. Lass es unsere Herzenseinstellung sein, auch für den restlichen Tag heute und für die neue Woche. In Jesu Namen, Amen.